In diesen Tagen findet der Wasserstoffkongress High Summit Rhein-Ruhr statt. Hier treffen sich zentrale Akteure aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft, um den Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft an Rhein und Ruhr zu diskutieren. Denn eigentlich haben das Ruhrgebiet und das Rheinland alles, was wir brauchen. Immer noch ziemlich viel Industrie, die klimafreundlicher werden muss. Pipelines und Wasserwege für den Transport, Pläne für die Wasserstoffproduktion, engagierte Unternehmen und Forschungsinstitute. Doch nach der anfänglichen Aufbruchstimmung hat sich eine gewisse Ernüchterung breit gemacht, weil es doch nicht so schnell geht wie gedacht. Gleichzeitig hält man an dem Ziel fest, zukünftig Wasserstoff für eine klimaneutrale Produktion einzusetzen und setzt erste Projekte um. Wo stehen wir heute und wie geht es weiter am Beispiel genau dieser Region? Darüber spreche ich heute mit unserem TÜV Nord Energieexperten Silvio Konrad. Silvio, wir reden hier im Podcast ja oft über das große Ganze, was sich auf Bundesebene und weltweit tut. Lass uns heute mal etwas näher herangehen und auf das Ruhrgebiet und das Rheinland schauen. Wir haben ja nach wie vor viele große Industrieunternehmen in der Region. Wo wird denn künftig Wasserstoff gebraucht?
Hallo Annika, schön, dass wir uns heute mal von der Flughöhe reduzieren und uns auf eine für die Transformation, für die Energiewende in Deutschland wichtige Region konzentrieren. Im Ruhrgebiet ist der Wasserstoffbedarf in der Energie- und Chemieindustrie natürlich sehr hoch, zum Beispiel bei Chemieunternehmen wie Evonik im Chemiepark Mahl. Das ist das drittgrößte Chemieunternehmen in Deutschland. Wir haben aber auch ThyssenKrupp Steel in Duisburg, die planen die Produktion von grünem Stahl ohne Koks, was einen sehr großen Wasserstoffbedarf erzeugt. Und darüber hinaus gibt es einige Unternehmen, die die Nutzung von Wasserstoff derzeit schon prüfen. Da gibt es beispielsweise die Glasfabrik Pilkington in Gladbeck oder den Automobilzulieferer Zink in Gelsenkirchen. Und neben dem Ruhrgebiet im Rheinland, da gibt es die Raffinerie Wesseling von Shell, die Wasserstoff zur Herstellung von Kraftstoffen oder Kraftstoffzusätzen nutzen wird. Henkel in Düsseldorf sei genannt oder auch Bayer in Leverkusen. Das sind große Wasserstoffverbraucher für unterschiedliche chemische Prozesse, brauchen die den zur Herstellung ihrer Produkte. Und beide werden schon seit Jahrzehnten über eine Wasserstoffpipeline in dem Gebiet versorgt. Die ist 230 Kilometer lang, wurde in den 30er Jahren errichtet und wird von Air Liquide betrieben. Wir sehen also, Wasserstoff ist für diese Region entscheidend für die Umstellung auf eine CO2-arme Produktion. Also sind die Wasserstoffprojekte zentral auch für die künftige Wettbewerbsfähigkeit dieser Region.
Ich weiß noch, vor 2-3 Jahren, da war eine ganz große Aufbruchstimmung, eine richtige Euphorie zu spüren, dass jetzt alle loslegen. Inzwischen haben wir 2024 und stellen fest, es ist Pionierarbeit. Es geht doch nicht so schnell wie gedacht. Wie läuft es denn aktuell in der Region mit dem Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft?
Wir sehen, dass die ersten relevanten Projekte von der Theorie jetzt wirklich in die Praxis übergehen. Die machen also den Schritt von der Machbarkeitsstudie zur Genehmigung und dann auch zur konkreten Planung. Da haben wir von TÜV Nord bei vielen dieser Machbarkeitsstudien auch sehr aktiv mitgewirkt. Wenn ich zum Beispiel an die Studie zum Thema Erzeugung und Nutzung von Wasserstoff für die Energie in Hagen denke oder die DEW 21 in Dortmund oder für Gelsenwasser in Gelsenkirchen. Und darüber hinaus sind wir mit dem Volt H2-Projekt nach der abgeschlossenen Machbarkeitsstudie auch dabei, die Genehmigungs- und Anlagenplanung für Elektrolyseure an den Standorten in Gelsenkirchen und Essen jetzt in den Fokus zu nehmen. Dabei ist ganz entscheidend, dass es Förderung von Seiten der Bundesregierung, aber auch der europäischen Institutionen gibt, europäische Fördermechanismen, die Projekte, ganz konkrete Projekte in NRW unterstützen. Ich denke an ThyssenKrupp H2 Steel. Da geht es um den Bau einer Direktreduktionsanlage von Eisenerz zu Eisen auf Wasserstoffbasis. Ich denke aber auch an die ganzen Wasserstofferzeugungs- und Infrastrukturprojekte, die in der Region aufzählenswert sind. Zum Beispiel im Chemiepark Mahl von Air Liquide das Projekt Green Motion Steel. Oder in Niedersachsen in Lingen, von da aus führen viele Wasserstoffleitungen nach NRW, das Projekt Get H2 Nucleus. Das befasst oder umfasst den Bau eines 300 Megawatt Elektrolyseurs und natürlich auch den Bau der entsprechenden Pipelines. Also hier geht es sowohl um Produktion von Wasserstoff als auch um den Transport in die Region, wo die großen industriellen Verbraucher sitzen. Und neben diesen Projekten gibt es weitere, an denen wir von TÜV Nord auch beteiligt sind, wie beispielsweise Get H2 von Novega, das ist eine Wasserstoffleitung, 158 Kilometer lang, oder Get H2 von Open Grid Europe, eine Wasserstoffleitung, die ist 85 Kilometer lang. So lässt sich diese Aufzählung weiter fortsetzen, beispielsweise mit GetH2 von ThyssenGas, eine 73 Kilometer lange Leitung für Wasserstoff. Wir sehen also, die Ferngasbetreiber sind dabei, hier auch die entsprechenden Kapazitäten zur Verfügung zu stellen, um die industriellen Verbraucher an Rhein und Ruhr frühzeitig auch an das Wasserstoffkernnetz anzuschließen, also an die kommenden Wasserstoffpipelines. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich neben dem Anschluss an das Kernnetz auch bedeutsam die Hafeninfrastruktur in der Region, die in Zukunft es ermöglichen wird, dass Wasserstoff oder Wasserstoffderivate über den Hafen in Duisburg oder den Hafen in Wesel zu den industriellen Verbrauchern gebracht werden können, um auch eine Ergänzung und Alternative zur heimischen Wasserstoffelektrolyse zu haben. Denn wir wissen, und das hatten wir auch in einem der letzten Podcasts schon mal diskutiert, der große Verbrauch, den wir in Deutschland in der Industrie haben, der wird auch weiterhin bedeuten, dass wir einen Großteil über Importe aus dem Ausland bedienen. 50-70% werden, wie gesagt, über diese Importe abgedeckt werden müssen. Dazu passt natürlich, wenn es ausreichend bezahlbaren grünen Strom gibt, auch die Tatsache, dass lokale Herstellung über Elektrolyseure an diesen Standorten oder da, wo wir viel grünen Strom haben, auch mit zum gesamten Portfolio gehört, damit wir unabhängig auch von den Importquellen und Strategien den Wasserstoffhochlauf in Deutschland mit einer heimischen Wertschöpfung bewerkstelligen können.
Mhm. Du hast gerade schon das Stichwort Kernnetz genannt und die Pipelines und sagtest schon, im Ruhrgebiet gibt es existierende Wasserstoffleitungen zwischen verschiedenen Chemieparks. Und es ist doch auch so, das Gasnetz im Ruhrgebiet, das ist im Prinzip ja auch schon H2-ready, also fit für den Wasserstofftransport, dadurch, dass früher Stadtgas aus den Kokereien zum Kochen und Heizen verwendet wurde, das schon einen relativ großen Wasserstoffanteil enthielt. Ist das Ruhrgebiet denn damit infrastrukturtechnisch schon besser aufgestellt als andere Regionen?
Ja, definitiv. Und du hast die Historie auch beschrieben. Und an Rhein und Ruhr wird das Kernnetz relativ schnell verfügbar sein und auch die heimische Erzeugung dann ergänzen, die lokale, regionale Erzeugung. In anderen Gebieten in der Region wie Ostfalen-Lippe wird das Kernnetz noch länger auf sich warten lassen. Aber der Import über das Kernnetz aus Regionen mit Überschuss von erneuerbaren Energien, beispielsweise im Norden Deutschlands, oder die Derivate aus Übersee, die an den Häfen der norddeutschen oder niederländischen Küste angelandet werden, werden natürlich auch ihren Beitrag dazu leisten.
Okay, es geht also voran, aber doch nicht so schnell, wie man sich das wünschen würde. Welche zentralen Herausforderungen behindern denn den schnellen Ausbau der Wasserstoffinfrastruktur im Ruhrgebiet? Und was brauchen Unternehmen, um in die Umstellung ihrer Produktionsprozesse zu investieren?
Es geht voran und das ist auch gut so. Aber es gibt noch viele Ungewissheiten und für viele Projekte fehlen die sogenannten finalen Investitionsentscheidungen, also das klare Go, dass auch die Finanzmittel bereitstehen, dass es jetzt wirklich losgehen kann. Und dafür gibt es eine ganze Reihe von Gründen. Das sind auf der einen Seite unklare Rahmenbedingungen aus der Regulatorik, das sind fehlende Förderzusagen von den entsprechenden Geldgebern aus Deutschland oder aus Europa. Das sind aber natürlich auch noch sehr hohe Kosten, die wir zu verzeichnen haben, um Wasserstoff zu produzieren, zu speichern, zu transportieren oder ihn auch umzuwandeln. Das heißt, für die Unternehmen ist da ein gewisses Maß an Unsicherheit auch über Verfügbarkeit und den Preis, den der Wasserstoff oder die Derivate haben, noch hinderlich, um die Projekte anzugehen und voranzutreiben. Und wir sehen natürlich auch bei dem Ausbau des Kernnetzes, des Wasserstoffkernnetzes, bei also dem Anschluss der industriellen Verbraucher an die nationale Wasserstoffpipeline, durchaus die eine oder andere Verzögerung. In Summe, was wir brauchen, schnelle, klare Rahmenbedingungen und Förderung für den Markthochlauf, eine gewisse Flexibilität in der Wasserstoffstrategie, die es auch zulässt, blauen Wasserstoff zu nutzen, zumindest in der Übergangszeit, Investitionen in die Infrastruktur, insbesondere in die Pipelines und Speicher und last but not least Fördermittel auch für die Umrüstung bestehender Anlagen auf die Wasserstoffnutzung. Und da gibt es noch einen fünften wichtigen Aspekt, der insbesondere für uns bei der TÜV Nord wichtig ist. Wir haben jetzt 3 Zertifizierungsverfahren für grünen Wasserstoff, die auf der EU-Ebene endlich anerkannt wurden und in nationales Recht überführt werden. Da gibt es noch einen Vorbehalt, da fehlt noch die Zustimmung des Umweltbundesamtes. Es gibt also klare Zertifizierungssysteme zur Nachweisführung der Konformität des Wasserstoffes Da gibt es RedCert oder Certify, um mal zwei Begriffe zu nennen, für die Experten. Die stehen kurz vor der Einführung. Und das ist die Grundlage dafür, dass erneuerbar produzierter Wasserstoff anerkannt wird, um die Vorgaben zur Treibhausgasminderung auch für diese Investitionen, für diese wichtigen Projekte zu erfüllen. Insbesondere ist also die wirtschaftliche Produktion von erneuerbarem Wasserstoff eng mit diesen Quoteneigenschaften verknüpft. Und obwohl diese Zertifizierungssysteme von der EU-Kommission jetzt anerkannt sind, kann die Zertifizierung noch nicht sofort beginnen. Zertifizierungsstellen wie die bei uns, bei TÜV Nord, müssen zunächst vom Umweltbundesamt als zuständige Behörde anerkannt und entsprechend, so nennt man das, akkreditiert werden. Und die Verfahren dazu sind noch nicht vollständig geklärt.
Also um jetzt nochmal auf die Region zu schauen und es nochmal zusammenzufassen. Es gibt also einen hohen Wasserstoffbedarf durch die gesteckten Klimaziele für die vielen produzierenden Unternehmen an Rhein und Ruhr. Erste Projekte gehen jetzt an den Start, aber es hakt auch noch an einigen Stellen. Oder wie ist dein Eindruck, Silvio?
Ja, der Eindruck stimmt. Nach den Anlaufschwierigkeiten der letzten Jahre nimmt die Entwicklung nun wirklich langsam Fahrt auf und das gibt auch Anlass zur Hoffnung. Wir sehen, dass die Genehmigung von Elektrolyseurprojekten und Wasserstoffpipeline-Projekten da ist, dass diese finalen Investitionsentscheidungen auch getroffen werden. Wir sehen, dass sich große Unternehmen, ich habe einige Beispiele eben schon genannt, ganz konkret auch mit der Umstellung ihrer Produktionsprozesse auf Wasserstoff beschäftigen, ob jetzt in Chemie oder in der Stahlproduktion. Und für die grüne Industrie der Zukunft ist und bleibt Wasserstoff dabei die vielversprechendste Lösung.
Und das definitiv nicht nur hier an Rhein und Ruhr. Denn ich möchte jetzt natürlich gerne noch die Gelegenheit nutzen, dass du gerade aus Australien zurückgekommen bist, Silvio. Du warst beim Asia Pacific Hydrogen Summit in Brisbane und einer vorangehenden Delegationsreise in Queensland im Rahmen der australisch-deutschen Energiepartnerschaft, unterstützt vom Wirtschaftsministerium. Dabei ging es um den künftigen Export von Wasserstoff aus Australien in die EU. Wird Australien denn so viel grünen und blauen Wasserstoff produzieren, dass es sich lohnt, denen dann um die halbe Welt zu verschiffen? Und mal provokant gefragt, wie ist das eigentlich mit dem Klimaschutz, wenn man den sorgsam produzierten grünen Wasserstoff mit Schweröl über die Weltmeere transportiert?
Gut, dass du es ansprichst. Die vom Bundeswirtschaftsministerium organisierte Reise nach Australien war sehr spannend, hatte viele hochkarätige Teilnehmer und ein vollgepacktes Programm. Wir haben gemeinsam in den Tagen dort vor Ort vielfältige Einblicke in die Herausforderungen bekommen, vor denen Australien, also dieses riesige an fossilen Energien und Rohstoffen reiche Land, steht. Aber wir haben nicht nur gesprochen, sondern es gibt auch ganz konkrete Aktionen. Das Bundeswirtschaftsministerium Deutschland und das Energieministerium Australien haben sich am Rande dieser Konferenz, dieser Asia Pacific Hydrogen Summit, letzte Woche vereinbart, gemeinsam einen Betrag von 400 Millionen Euro zu investieren. Über die H2 Global Stiftung, auch über die haben wir schon mal in einem der letzten Podcasts gesprochen, soll damit der Bezug von grünem Wasserstoff aus Australien für Abnehmer in Deutschland und Europa langfristig abgesichert werden. Australien, das ist die Erfahrung, die ich aus dieser Woche mitgenommen habe, hat als Land ein riesiges Potenzial, um den Umstieg von fossilen auf die erneuerbaren Energien, also Wind, Onshore, Offshore, Solar, Photovoltaik oder auch Wasserkraft voranzutreiben. Und auf dieser Basis die Märkte in Asien, auf die sie heute sehr, sehr stark fokussiert sind, aber künftig auch in Europa, wo sie nach vielfältigen Partnerschaften suchen, in ausreichender Menge mit grünem Wasserstoff zu bedienen. Und ich kann euch sagen, die Zentral- und die Regionalregierung in Australien sind gestartet. Die reden nicht, die handeln konkret und investieren heute bereits im großen Maßstab in die Infrastruktur, in die Produktion von grünem Wasserstoff, um dieses Versprechen auch ganz konkret erfüllen zu können. Zu deinen konkreten Fragen, Annika: Der aus den erneuerbaren Energien dann erzeugte Wasserstoff, der soll vor Ort in grünes Ammoniak umgewandelt werden, um ihn dann effizient, klimaschonend und mit vertretbarem Aufwand über lange Distanzen zu den Abnehmern zu transportieren. Das ist eine Reise, die der Wasserstoff oder das Derivat Ammoniak dann haben wird. Die dauert 31 Tage von Brisbane, wo wir waren, beispielsweise nach Hamburg. Und zu der zweiten Frage, auch darüber haben wir ganz konkret auf der Konferenz debattiert, wie die Infrastruktur, also die Terminals, die Schiffe und die Umschlagstationen langfristig und nachhaltig auf moderne Technologien umgestellt oder nachgerüstet werden können. Und dazu gehört beispielsweise auch, dass diese klassischen Schiffsantriebe, die heute noch mit Schweröl arbeiten, künftig hin beispielsweise auch mit Ammoniak betrieben werden können, um diesem Anspruch, klimaschonend hier tätig zu sein, auch auf diesem Teil der Transportstrecke nach Europa gerecht zu werden. Man sieht also, der Besuch, das ist mein Fazit, der hat sich gelohnt für mich, das haben auch die anderen Teilnehmer bestätigt, um voneinander zu lernen, die australischen Partner auch besser zu verstehen und auch dieses gemeinsame Verständnis für die Herausforderungen beim Angehen dieser Transformation zu vertiefen.
Ja, vielen Dank für diese frischen Eindrücke von den Energiepartnerschaften. Die werden ja gerade mit vielen Ländern eingestielt, sei es mit Australien, Ägypten, Chile und vielen mehr. Über einige haben wir ja schon gesprochen, weil sie für den künftigen Einsatz von Wasserstoff fürs Klima so wichtig sein werden. Und wir haben in dieser Folge einen Blick auf das Thema Wasserstoff an Rhein und Ruhr geworfen und haben eingeordnet, wo wir aktuell stehen und wie es jetzt weitergeht. Ich denke, es bleibt spannend. Vielen Dank für das Gespräch, Silvio.
Danke, Annika.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.